NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
21. Januar 1800, der Geburtstag des Theologen Theodor Fliedner.
Am Anfang war nichts. Er sah, dass kein Geld war und zog los, es zu suchen.
Die Gemeinde war bettelarm und als Fliedner hier hinkam, kam dann noch folgendes Problem hinzu, dass der größte und einzige evangelische Arbeitgeber, der dann die evangelische Gemeinde letztlich trug, auch noch Konkurs machte. Aber da kam dann im Grunde genommen einer von Fliedners wichtigsten Charaktereigenschaften durch. Er kämpfte.
14 Monate reist der junge Pfarrer Theodor Fliedner 1823-24 durch die Niederlande und England und sammelt Geld für seine Brüder und Schwestern in der Diaspora-Gemeinde Kaiserswerth bei Düsseldorf.
Das war die Story. Ihr müsst Geld spenden, damit evangelische Christen am Rhein auch überleben können.
Die Story bringt viel Geld. Theodor Fliedner ist ein begabter Spendensammler, erzählt der Theologe und Historiker Norbert Friedrich, Leiter der Fliedner Kulturstiftung in Kaiserswerth. Mühelos stellt sich Fliedner auf die unterschiedlichsten Gesprächspartner ein. Er ist weltoffen, neugierig, lernt schnell fremde Sprachen und Kulturen und ist definitiv kein Romantiker, sondern ein Mann der Tat.
Von seinem Grundcharakter her war er aber ein sehr ordnungsliebender, ein sehr strukturierter Mensch. Fliedner war auch ein Mensch, der gute Ideen immer gerne aufgriff und für seine eigene Sache umsetzte. Also er war weniger selber innovativ, als dass er Innovationen anderer effizient umsetzte. Also er war da sehr pragmatisch und sehr effizient.
In einem kleinen protestantischen Pfarrhaus im hessischen Eppstein kommt Theodor Fliedner am 21. Januar 1800 als drittes von 11 Geschwistern zur Welt. Der Vater ist ein frommer Rationalist, ein Kopfmensch.
Frömmigkeitsmäßig war es Trockenbrot, um das mal ganz salopp zu sagen. Es war also eine sehr nüchterne Art von Theologie, in der Fliedner groß geworden ist.
Der Vater stirbt, als Theodor 13 Jahre alt ist. Die Familie erlebt große materielle Not. Der Junge beendet schnell die Schule, studiert Theologie in Gießen und Göttingen und ist mit 19 Jahren fertig. Schon im Studium, so der Historiker Norbert Friedrich, versucht Fliedner, das väterliche Trockenbrot gegen eine lebendigere Theologie zu tauschen.
Er hat dann in seiner Zeit als Hauslehrer in Köln auch Kontakte mit Kreisen der frühen rheinischen Erweckungsbewegung bekommen und hat dann eigentlich erst in seinem ersten Pfarramt, in einzigem Pfarramt in Kaiserswerth, sich endgültig vom Rationalismus gelöst und sich der Erweckungsbewegung hin geöffnet. Das ist für ihn insofern sehr wichtig gewesen, weil das dann eine Grundvoraussetzung für seine weiteren diakonischen Einrichtungen waren.
Auf seinen Bettelreisen in den Niederlanden und England lernt der Pfarrer die soziale Variante der Erweckungsbewegung kennen. Während hierzulande Christen eher in bewegter Innerlichkeit verharren, packen sie dort das soziale Elend tatkräftig an. Sie leben ihre Nächstenliebe. Solch lebendiges Christentum und Fliedners Pragmatismus, das passt perfekt. Es ist der Stoff, aus dem das diakonische Werk in Deutschland entsteht. Doch erst einmal braucht ein ordentlicher Pfarrer auch eine ordentliche Familie.
Für ihn war völlig klar, dass er für seine Projekte, die er vorhatte, eine Ehefrau brauchte, die letztlich auch für ihn ein gewisses Profil erfüllen musste.
Fromm, fleißig, fruchtbar und erfüllt von der inneren Mission, so sollte sie sein, erfindet Friederike Münster. Nur wenige Tage jünger als er, in einem Nachbardorf unter ähnlich harten Bedingungen aufgewachsen und jetzt wohltätig in einem Erziehungshaus für schwer erziehbare junge Männer und Frauen. Fliedner wirbt ohne Umschweife. Sein Brautbrief von 1828 ist direkt.
Ich fühle es lebhaft und es ist meine Pflicht, es Ihnen zu sagen, dass ich Ihnen nur ein treues und liebendes Herz, aber wenig für Fleisch und Blut Anziehendes zu bieten vermag. Noch eine Eigenschaft darf ich nicht unerwähnt lassen, dass ich nämlich das Recht des Mannes, Herr im Haus zu sein, mit Festigkeit zu behaupten, gewohnt bin.
Klare Worte. Friederike, schrecken Sie nicht, wie der Biograf Martin Gerhard 1933 schreibt.
Ohne langes Besinnen gab Friederike ihr Jawort. So demütig, dankbar und schlicht, so ängstlich, gläubig, schüchtern, vertrauensvoll, wie es dieser kindlich frommen Frauenseele entsprach.
Eine reine Männersichtweise, korrigierte die Historikerin und Diakonisse Anna Sticker als 90-Jährige in einem WDR-Interview.
Der Gerhard war nämlich auch so ein Herrenmensch und wollte die Frauen so haben, wie er sich sie ausdachte. Friederike gab ihr Ja-Wort, gläubig wohl, aber stark fromm, nicht kindlich fromm.
Sie muss eine starke Frau sein, denn der Pastor hat große Pläne, dafür hat er sie schließlich auserwählt. 1833 gründet das Ehepaar die Rheinisch-Westfälische Gefängnisfürsorge. Gefallene Mädchen und strafentlassene Frauen nehmen die Fliedners in ihrem Gartenhäuschen unter die Fittiche. Der Grundstein für die Diakonissenanstalt ist auf diesen wenigen Quadratmetern gelegt. Die schnell wachsenden Industriestädte produzieren ein Massenelend. Hunger, mangelnde Hygiene, Typhus, darunter leiden vor allem Fabrikarbeiter und ihre Familien. Theodor Fliedner will ihre Not lindern, Gott und den Menschen zum Wohlgefallen.
Fliedners Thema war, wie kann ich dieser sozialen Not begegnen, wie kann ich den Menschen helfen, die in sozialen Nöten leben, wie kann ich vor allen Dingen aus der Kirchengemeinde heraus sozial den Menschen helfen.
Der Pragmatiker erinnert sich einer guten Idee und macht sie zu seiner eigenen. Diakonia, wörtlich übersetzt Dienerin, Frauen, die sich in die Nachfolge Christi stellen und ihrer Gemeinde dienen. Das gab es bei den Aposteln und in der Reformationszeit. Jetzt aber wird die Diakonisse Teil einer großen christlich-sozialen Bewegung. Und unversorgte Frauen, unverheiratete Töchter, die oft das Haus nur mit Bruder oder Vater verlassen durften, konnten als Diakonisse eigene Wege gehen. Für die Historikerin Schwester Anna Sticker war die Diakonissenanstalt Kaiserswerth deshalb in ihren Anfängen auch Teil der emanzipatorischen Frauenbewegung von damals.
Weil ihr erstmals der Frau die Gelegenheit gegeben wurde, einen Beruf auszuüben, also nicht mehr nur auf Ehe ausgerichtet, sondern von vornherein auf eine Berufstätigkeit. Kaiserswerth hat von Anfang an nicht nur Krankenschwestern ausgebildet, sondern alle möglichen anderen Berufe, auch Lehrerin, Kindergärtnerin, Gemeindeschwestern.
Mit geliehenem Geld kaufen Theodor und Friederike eine alte Seidenfabrik und gründen 1836 das Mutterhaus Kaiserswerth. Hier leben die ersten Diakonissen in Gemeinschaft. Es ist auch die Geburtsstunde der christlichen, hochprofessionellen Krankenschwester. In Demut tüchtig dienen, das sollen die jungen Damen. Dafür kommen sie im Gegenzug unter die Haube.
1848 wurde sie verbindlich eingeführt, die Tracht, das blaue Tupfenkleid und eben diese Rüschenhaube, beides angelehnt an die rheinische Bürgerstracht, die eben vorsah, dass nur verheiratete Frauen eine Haube, eine Rüschenhaube tragen durften. Hier durften eben unverheiratete Diakonissen diese Haube tragen. Sie kamen im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haube.
Heute tragen nur noch wenige Schwestern die Tracht. Im 19. Jahrhundert aber ist sie ein Zeichen selbstbewusster, berufstätiger Frauen, sagt der Historiker Norbert Friedrich.
Für die Mädchen vom Lande, die nach Kaiserswerth kamen, für die Diakonissen aus einfachen Verhältnissen, bedeutete die Tracht ein Aufstieg. Man gehörte zu einer gut ausgebildeten evangelischen Elite. Es war eine gewisse Befreiung, diese Tracht.
Die Berufstätigkeit stärkt das Selbstbewusstsein der Frauen. Für Fliedner eine lästige Begleiterscheinung. Deshalb entwickelt er strenge Regeln und minutiöse Tagesabläufe. Die sind ihm besonders wichtig, weil seine Gemeindeschwestern auch fern vom Mutterhaus im ganzen Land selbstständig arbeiten, später sogar im Ausland. Fliedner will möglichst alles unter Kontrolle haben, sagt Norbert Friedrich.
Das Brechen des eigenen Willens war ein dezidiertes Ziel der Diakonissenerziehung. Die Erziehung zur Demut war eine der Grundvoraussetzungen, um Diakonissen zu werden.
Dennoch, unter der gestärkten Rüschenhaube hat von Anfang an beides seinen Platz, Demut und Eigensinn. Das gilt auch für Friederike Fliedner, der ersten Vorsteherin der Schwesternschaft. Während der Patriarch rund ein Drittel des Jahres auf Missions- und Kollektenreisen ist, kümmert sich Friederike um alles, und zwar mit Erfolg und weniger herrisch als ihr Gatte. Bei der Geburt des 11. Kindes stirbt sie. Schon ein Jahr später, 1843, ist Fliedner wieder auf Brautschau. Schließlich fehlt ihm nicht nur Frau und Mutter, sondern auch die Partnerin in seinem gottgefälligen Projekt. Er findet Caroline Berthaud aus Hamburg. Wieder ist sein Werben geschäftsmäßig.
Er stellt eine Doppelfrage. Ich habe gerade die Aufgabe für den preußischen König in Berlin, eine Vorsteherin für das Mutterhaus Bethanien zu suchen. Hast du Interesse, das zu machen? Ich habe aber noch eine andere Alternative für dich. Möchtest du nicht meine Frau werden und Vorsteherin in Kaiserswerth werden?
Sie überlegt nicht lange. Einen Tag später hat er ihr Ja-Wort. Mit Caroline als Vorsteherin beginnen neue, strengere Zeiten in Kaiserswerth. Sie setzt auf das hierarchische Familienmodell der Zeit und lässt sich Mutter nennen.
Das war also ein Ehrentitel, den sie von allen verlangte. Und als eine junge Schwester ihr einmal sagt, ich kann zu Ihnen nicht Mutter sagen, ich habe meine eigene Mutter viel zu lieb, hat sie so lange an der Rumpi knetet, bis sie sagte, ja, Mutter.
Hatte Theodor Fliedner ursprünglich die mündige, berufstätige Frau im Blick, geht es jetzt um strikten Gehorsam. Das ist wohl auch der starken Bindung der Diakonie an den Staat geschuldet. Der Pragmatiker Fliedner kommt stets vor dem Visionär. Dieses Erfolgsrezept setzen nach seinem Tod 1864 Ehefrau Caroline und sein Schwiegersohn perfekt fort und sichern so den Bestand des Werkes. Die Schwestern dienen sich vaterlandstreu und nationalgesinnt, bis 1918 auch kaisertreu, durch stürmische Zeiten. In der Weimarer Republik hat die Diakonissenbewegung ihren Höhepunkt mit etwa 30.000 Schwestern im ganzen Land. Sie stehen im Dritten Reich zumeist an der Seite der Macht, einige Mutterhäuser auch mittendrin, sagt der Historiker.
Insgesamt war es eine sehr stark kompromisslerische Haltung, die man eingenommen hat, um dieses Werk insgesamt zu sichern.
Nee, noch mehr runter, Schwester.
So nach unten?
Ja, so.
So?
Ja.
Ich komme aus dem Saarland und wir waren total ausgebombt und die Wohnung war noch reichlich eng, die wir dann bezogen hatten. Und da wollte ich einfach raus. Ich war knapp 18 und es hat mich also nach draußen gedrängt.
Schwester Helga Johann ist heute 71 Jahre alt. Sie lebt in einer kleinen Wohnung im Gemeindehaus in Köln. Als junges Mädchen will sie einfach von zu Hause weg. Möglichkeiten gibt es Anfang der 50er Jahre kaum. So wird Helga Johann Krankenschwester in Kaiserswerth und später Diakonisse.
Wir hatten als Arbeitskleid ein graues Kleid und auch die weiße Schürze. Die durften damals, als ich Schülerin war, nur 30 Zentimeter von den Schuhen hoch sein. Also nicht zu kurz. Es war schon streng.
Heimlich wurde der Saum schon mal etwas höher gesteckt.
So ungefähr. So ein bisschen aufmüpfig wollte man halt sein, auch damals schon. Ich war eine Schwester an der langen Leine.
Sprich, fern vom Mutterhaus in Kaiserswerth. Die meiste Zeit war Helga Johann Gemeindeschwester in Köln-Deutz. Hier lebt und arbeitet die Rentnerin immer noch. Mit 30 Stunden im Monat in der ambulanten Pflege der Diakonie bessert sie ihre kleine Rente auf. Denn seit den 70er Jahren bekommen Diakonissen ein Gehalt und geben freiwillig einen Teil an die Schwesternschaft weiter. Auch das Gebot der Ehelosigkeit gibt es schon lange nicht mehr. Die Diakonissen waren eben nie einfach evangelische Nonnen. Ihre Glaubensgemeinschaft war und ist immer auch Berufsgemeinschaft. Früher haben die Schwestern das ganze Werk getragen. Heute sind sie selbst Diaspora. In Kaiserswerth wurden in den letzten 10 Jahren gerade einmal 10 Frauen eingesegnet, sagt die Vorsteherin und Theologin Judith Kienel. Die kleine Schwesternschaft sei aber sehr engagiert und auf der Suche nach neuen Formen. Pragmatisch wie ihr Gründer ist sie dabei geblieben.
Das Mutterhaus ist heute Hotel. Und wir haben in diesem Hotel unser Schwesternzimmer und nach wie vor einen wichtigen Ort, an dem wir uns treffen und versammeln. Das Mutterhaus ist ja eigentlich das Wohnhaus der jüngeren Schwesternschaft, der aktiven, berufstätigen Schwestern. Und als solches war es, gerade dieser alte Gebäudebestand, schwer zu halten. Und die Idee, ein Hotel besonderer Prägung da hineinzubringen, ist eigentlich eine ganz clevere Idee.
Im Zeitzeichen erinnerten Anja und Doris Arp an Theodor Fliedner, der am 21. Januar 1800 geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über die Fernsehserie Familie Hesselbach.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.